Ein frohes neues Jahr 2025 und herzlich willkommen zur 27. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Heute begrüße ich an meiner Seite meinen Kollegen Jan-Philipp Wodke. Hallo Jan-Philipp.
Hi Tamo.
Und wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen zu mischen. Und zwar ist das heute eine Folge, die wir als WM-Special konzipiert haben. Aber natürlich darf, das sagt ja der Titel auch schon, natürlich darf der THW Kiel nicht fehlen. Ich würde trotzdem sagen, dass wir gleich einmal in die Vollen gehen mit unserer ersten Rubrik. Und das ist wie immer der
Zebra-Formcheck.
Wie fällt denn dein Fazit aus? Es ist schon ein bisschen her, muss ich sagen, aber wie fällt dein Fazit aus für die letzten Spiele der Hinrunde im Dezember?
Ja, tatsächlich waren die letzten Spiele der Hinrunde ja sehr erfolgreich für den THW. Zumindest hat er tabellarisch sich ja ganz weit oben etabliert, was Wochen, Monate vorher nicht unbedingt abzusehen war. Auch wenn die THW-Spieler, glaube ich, nachher auf der letzten Rille den Jahresendspurt absolviert haben, auch aufgrund der hohen Verletztenanzahl, muss man den Jungs, glaube ich, tatsächlich ein großes Kompliment aussprechen. Denn sie haben Spiele, die spitz auf Knopf waren, alle zu ihren Gunsten entschieden und tabellarisch als Dritter in die Winterpause oder in die WM-Pause zu gehen, als Halbfinalist im DFB-Pokal Final Four und als Qualifikant der Hauptrunde im Europapokal, muss man ganz ehrlich sagen, kann man fast überall einen Haken hintermachen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe 5 Spiele, 5 Siege, darunter auch der ganz wichtige Einzug ins Final Four im Pokal. Im Halbfinale warten jetzt die Rhein-Neckar-Löwen und das ist alles irgendwie in Schlagdistanz. Ne? Man muss ja nochmal schauen, das Tabellenbild ist ein bisschen verzerrt, weil die Magdeburger so viele Nachholspiele haben. Aber der THW mit seinen 26-8 Punkten ist 4 Punkte hinter Melsung.
Die sind sicherlich ein bisschen weg, ne? Ja, aber die haben natürlich noch schwere Auswärtsspiele vor der Brust in der Rückrunde, sodass ich das vielleicht noch sortieren kann. Und Blickrichtung beim THW ist ja vor allen Dingen der Champions-League-Platz.
Genau, sind ein Platz hinter dem SC Magdeburg, was die Minuspunkte angeht. Die haben aber 3 Spiele weniger absolviert und sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten Füchse Berlin. Ja, ich finde, erstmal, was die Bilanz angeht, ist alles gut. Man muss fairerweise sagen, das Spiel in Lemgo war wirklich ganz schön spitz auf Knopf. In allerletzter Sekunde des Spiels hat Versteinen noch den vermeintlichen Ausgleich erzielt für Lemgo und war dann vielleicht 2, vielleicht 3 Zentimeterchen eingetreten. Und Achtung, Wortwitz, da haben die Kieler Spieler ganz schön versteinert zugeschaut, aber dann am Ende auch gejubelt und es waren auch nicht irgendwelche Spiele, ne? Also es war Hannover, Leipzig, Lemgo auswärts, das ist schon aller Ehren wert.
Ja, dieses Glück des Tüchtigen muss man sich, glaube ich, auch erstmal wieder erarbeiten und das hat der THW, glaube ich, dann tatsächlich gerade in diesen Spielen gezeigt, in schwachen Phasen im Spiel oder die schwachen Phasen im Spiel gut zu übertünchen oder wegzuspielen und nicht eben halt in so einen Negativlauf zu kommen. Mhm. Ich glaube, das war sowohl in Leipzig der Fall, als der THW auf einmal wieder kurz vorm Unentschieden stand. Sie haben nach einer ganz formidablen ersten Halbzeit in Eisenach Probleme nach der Halbzeit gehabt, haben sich wieder gefangen, haben das Spiel nach Hause gespielt. Gegen Bietigheim haben sie eine schwache erste Halbzeit gespielt, haben dann in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse gesorgt und auch gegen Lemgo war es letztlich so, dass sie, wenn es im Angriff halt ein bisschen gehapert hat, zumindest hinten den Laden dicht bekommen haben. Und ich glaube, das sind alles Punkte gewesen, die den THW wirklich wieder zu einem Kandidaten für Spitzenplätze machen, weil diese Spiele eben halt erfolgreich gestaltet worden sind. Das Pokalspiel am Außen vor, da haben sie sicherlich dann gewusst, dass es ein Alles-oder-Nichts-Spiel ist. Dementsprechend ist die Vorausgehensweise ja noch oder Herangehensweise ja noch ein bisschen eine andere. Mhm. Aber mit den 8 Minuspunkten im Gepäck waren sicherlich alle Spiele leichte Endspiele im Dezember-Endspurt.
Und ich muss ganz ehrlich zugeben, nach der Derby-Niederlage im November und dem Abrutschen auf Platz 9 habe ich damit nicht gerechnet. Jedenfalls nicht in dieser Form, in dieser mit dieser Serie am Ende. Und das ist natürlich aber auch der Konkurrenz geschuldet. Ne? Also da sieht man mal von Melsungen ab, sind alle anderen Mannschaften eben auch nicht so gefestigt, dass sie keine Punkte abgeben und sich ja sowieso auch gegenseitig die Punkte wegnehmen.
Das ist mit Sicherheit so. 8 Punkte und nur ein Punkt Rückstand auf Magdeburg. Also 8 Minuspunkte und ein Punkt Rückstand auf Magdeburg war sicherlich zu diesem Zeitpunkt nicht zu erwarten.
Nee, genau.
Da muss man immer noch berücksichtigen, dass die Verletzten-Serie beim THW ja wirklich zugeschlagen hat und sie ja teilweise nur mit 3,5 Rückraumspielern agiert haben. Und dann muss man diese hohe Schlagzahl an Spielen eben halt auch erstmal durchstehen können.
Aber wer einen Domagoj Duvnjak in seinem Kader hat, der braucht sich vor nichts zu fürchten, habe ich so das Gefühl. Der hat ja wirklich eine phänomenale Hinrunde gespielt.
Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, diese Entwicklung von Domagoj Duvnjak, diese Saison wieder zum kompletten 60-Minuten-Spieler, hat, glaube ich, keiner für möglich erachtet vor der Saison. Und wahrscheinlich hat er auch selbst nicht damit gerechnet, dass er wieder 60 Minuten für den THW-Angriff-Abwehr spielen muss, ohne große Pausen zu bekommen.
Ist ja auch nominiert bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Kiel bei uns.
Als Titelverteidiger?
Als Titelverteidiger, genau. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wer ihm diesen Titel streitig machen sollte, ehrlich gesagt. Also der hat es absolut verdient, da dabei zu sein und eigentlich auch verdient, da wieder zu gewinnen. Und das ist eine gute Überleitung eigentlich auch schon zu unserer nächsten Rubrik. Das ist nämlich das
Zebra des Monats.
Und ich bin ganz ehrlich, Domagoj Duvnjak war in der letzten Ausgabe, im letzten Monat, mein Zebra des Monats. Und darum habe ich mich irgendwie bemüht, dieses Mal nicht Domagoj Duvnjak zu nehmen. Und soll ich mal anfangen?
Du darfst gerne anfangen, aber ansonsten hätte ich auch den Part übernommen und ihn nominiert. Zumindest bei mir, weil ich in der Sendung bzw. im Podcast davor nicht dabei war. Entsprechend darf ich ihn nennen und man muss ja auch noch zu allem Ganzen sagen, dass er seinen Vertrag im Dezember verlängert hat, was sicherlich ja.
Dann fang du jetzt mal an. Fang du an mit Dule.
Ja. Das ist ja schon mein Zebra des Monats. Ja. Inklusive der Vertragsverlängerung muss man ganz ehrlich sagen, hat sich Domagoj Duvnjak das tatsächlich komplett verdient, mein Zebra des Monats zu sein. Sein Wert für das THW-Spiel ist unumstritten als Antreiber, als Motivator, als Torschütze, als Abwehrgott, das Zebra schlechthin, glaube ich, in diesem Monat, mit dem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk eben halt seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung ein Jahr weiter im THW-Trikot zu spielen. Alles andere hätte, glaube ich, auch zum aktuellen Zeitpunkt keinen Sinn gemacht. Deswegen darf ich ihn dann nominieren und überlasse Tamo dann seinen Ersatzkandidaten.
Na, Ersatzkandidat, das ist so ein bisschen despektierlich, so ist das gar nicht gemeint. Man hat ja eigentlich immer mehr als einen, die in Frage kommen und ich habe mich diesen Monat entschieden für Lukas Zerbe. Ich finde, Lukas ist ja kein Youngster mehr, der wird in dieser Woche 29 Jahre alt, aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, sich in der ersten Saison beim THW Kiel gleich so gut irgendwie einzufügen und freizuschwimmen. Ich finde, dass der ein sehr gleichzeitig unaufgeregtes, aber trotzdem selbstbewusstes und bereicherndes Auftreten hat. Hat in den 26 Spielen wettbewerbsübergreifend 62 Tore gemacht, ist damit 5 bester Schütze beim THW Kiel. Bemerkenswert finde ich auch, dass sein Positionskollege, der ebenfalls neu ist, Benze Imre, sogar 85 Tore gemacht hat. Die sind auf Platz 4 und 5 im internen Torjäger-Ranking. Nun wirft der Ungar auch die 7 Meter. Das verschiebt also so ein bisschen diese Statistik. Aber ich finde es bemerkenswert, dass eben beide Neuzugänge auf dieser Position gleichermaßen so gut einschlagen. Ich finde, Lukas Zerbe ist ein sehr auffälliger, sehr aggressiver und schneller Abwehrspieler auch. Ich glaube, das hat ihn auch in der Gunst von Bundestrainer Alfred Gislason, der ihn ja auch für die Weltmeisterschaft jetzt nominiert hat, auch weiter nach vorne gebracht. Hat sich in der Nationalmannschaft auch als 7-Meter-Schütze etabliert. Hat jetzt in den beiden Testspielen gegen Brasilien auch jeweils angefangen vom Strich. Insofern finde ich, dass der es verdient hat, Zebra des Monats zu sein, bei mir jedenfalls.
Victor Szilagyi hat dazu ja auch was ganz Interessantes gesagt, dass gerade Benze Imre an der Seite von Lukas Zerbe die Zeit und die Ruhe hat, einen erfahrenen Spieler oder erfahreneren Bundesligaspieler vor sich zu haben. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Aspekt, der dafür spricht, wie wichtig Lukas Zerbe auf dieser neu besetzten Rechtsaußenposition beim THW war, damit dieses Duo auch gut funktioniert. Man hat, glaube ich, Benze Imre dadurch auch etwas an Last weggenommen, sofort funktionieren zu müssen. Also ich glaube, dass da Zerbe einen guten Part spielt, auch wenn sie sich die Spielzeit ja nahezu aufteilen.
Lustig ist ja, dass Imre beim THW sehr viele 7 Meter wirft und Zerbe in der Nationalmannschaft, die ja eigentlich auch gar keinen Mangel an 7-Meter-Schützen hat, wenn ich an Knorr, Steinert denke zum Beispiel, dass Zerbe in der Nationalmannschaft sich in diese Position irgendwie ja auch gebracht hat und ich würde mich richtig freuen, wenn der eine gute WM spielt.
Ich glaube, ihm hat das richtig wehgetan, dass er Olympia nicht spielen durfte. Ja, umso motivierter ist er, glaube ich. Denn da kam er dann doch ein bisschen wie Kai aus der Kiste, Tim Hornke, der ja, glaube ich, bei Alfred vorher keine große Rolle gespielt hatte. Und ich glaube, Lukas Zerbe hatte sich schon vorgenommen, da über Paris nach Kiel zu kommen. Umso motivierter wird er wahrscheinlich jetzt sein.
Hornke war vorher auch schon Nationalspieler, aber ich glaube, das hat bei ihm ja, tief gesessen, weiß ich nicht, aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass er sich noch mehr reingekniet hat und dass er noch motivierter ist. Und ich finde, der hat es absolut verdient. Ich finde auch, er in Kombination mit Timo Kastening auf der rechten Seite ist eine gute Kombi irgendwie. Ich habe immer Spaß, Lukas Zerbe beim Spielen zuzusehen. Und das ist, finde ich, bei außen für mich jedenfalls auch immer ein wichtiger Faktor. Es gibt ja eher schnörkellose Außen und ich finde bei ihm so in dieser Kombination Tempo und Abwehrstärke und so, da macht Spaß.
Da gehe ich mit konform.
Und das bringt uns auch eigentlich gleich nahtlos zur nächsten Kategorie und zwar wollen wir in der
Mixed Zone
mal drauf schauen, auf den Verschiebebahnhof oder auf den Bahnhof der Zebras vom THW Kiel, die bei der WM am Start sind. Es sind insgesamt 10. Ich zähle mal schnell auf, okay? Sind die 3 Deutschen, Rune Dahmke, Andreas Wolf und Lukas Zerbe. Zerbe haben wir ja eben schon erwähnt. Es sind 2 Dänen mit Magnus Landin und Emil Madsen. Dann in der deutschen Gruppe steht bei den Tschechen Tomáš Mirkva im Tor. Wir haben mit Erik Johansson einen Schweden, mit Domagoj Duvnjak, dem erwähnten Überirdischen, einen kroatischen Nationalspieler. Benze Imre spielt für die Ungarn und Petter Överby ist der letzte verbliebene Norweger aus Kiel, der angesichts der Verletzung von Harald Reinkind bei den Norwegern noch am Start ist. Also wieder ein großes Kontingent an Nationalspielern, die Philipp Jicher abstellen muss im Januar. Ja, und es sind leider auch einige Verletzte, die wir im letzten Podcast haben wir sie Zebras ohne Ball getauft, sind leider auch nicht dabei bei der Weltmeisterschaft, die gern dabei gewesen wären.
Ja, Nikola Bielik ist da sicherlich an vorderster Front zu nennen. Bei Harald Reinkind stand der Ausfall ja schon etwas länger fest. Nikola Bielik hätte sicherlich mit den Österreichern eine gute Rolle spielen können in der Gruppe mit Frankreich. Da wären sicherlich Platz 2 und das Fortkommen sicherlich gut drin gewesen. Und Nikola Bielik ist ja schon ein Faktor im österreichischen Spiel, also die werden den sicherlich
Kapitän bremsen. Auch. Ja, insofern bin ich auch gespannt. Wir kommen später noch so ein bisschen zum Ausblick. Darum würde ich erstmal sagen, wir nehmen uns aus dieser Mixzone jetzt mal raus in die nächste Kategorie. Das ist unser
Tellerrand.
Nehmen wir mal die Deutschen ein bisschen genauer unter die Lupe, die deutsche Nationalmannschaft. Bundestrainer Alfred Gislason hatte auch zumindest ein wenig, gar nicht so viel wie sonst, es gab schon schlimmere Jahre, aber mit Verletzten zu kämpfen. Sebastian Heimann und Yannick Kohlbacher mussten kurzfristig noch ihre Teilnahme aus Verletzungsgründen absagen. Was ist dein Eindruck? Was ist das, was macht diese Mannschaft aus oder was traust du ihr überhaupt zu?
Also diese Mannschaft kommt natürlich mit dem Bewusstsein bei den Olympischen Spielen als Zweiter ganz, ganz vorne angegriffen zu haben. Da ist sicherlich jede Menge Selbstbewusstsein vorhanden. Ich glaube, das konnten sie in diesen beiden ersten Vorbereitungsspielen, die du ja vor Ort gesehen hast, gegen Brasilien noch nicht so richtig transportieren. Letztlich muss man auch sagen, Vorbereitungsspiele sind dafür da, um gewisse Sachen oder Automatismen noch mal zu trainieren, einzuüben. Also ich glaube, Alfred Gislason hat eine hochinteressante Mannschaft von der Konstellation zusammen. Viele junge, gute, hungrige Spieler. Viele junge Spieler, die aber schon über eine gewisse Erfahrung verfügen, wie Juri Knorr oder auch wie, Juri Knorr ist aber sicherlich zuvorderst zu nennen, von der Altersklasse 24, 25. Und dann kommen natürlich so die arrivierten Platzhirsche wie
Juri Andreas Juri spielt schon Wolf. Sein sechstes Turnier, was kann man auch gar nicht glauben in dem Alter. Also der ist schon, auch schon, hat eine gewisse Erfahrung angesammelt, trotz seines immer noch jungen Alters, ja.
Genau, und dann kommen natürlich die, sage ich mal, Eckpfeiler wie Wolf und Golla dazu, die diese Mannschaft natürlich in irgendeiner Art und Weise dann führen müssen, auch was vielleicht die Routine anbetrifft. Aber du hast ja gerade gesagt, Knorr ist eben halt auch kein heuriger Hase mehr auf dem Parkett der großen Turniere. Und ja, dass die Jungen alle explodieren können, das haben wir ja häufig genug gesehen. Die Frage ist eben halt, wie sie damit umgehen können, wenn es jetzt auch von ihnen erwartet wird, ne?
Was ich interessant finde an der Mannschaft ist, dass ich so sehr wie selten das Gefühl habe, dass Alfred Gislason in Blöcken denkt. Schon fast so ein bisschen wie beim Eishockey. Zum Beispiel hat im ersten Spiel der vermeintlich erste Block mit Köster und Witzke und ich glaube Semper auf halb rechts hat gar nicht funktioniert. Im zweiten Spiel gegen Brasilien war es dann so, dass die beiden Spielmacher, Knorr und Witzke, teilweise gemeinsam auf dem Feld standen. Das hat total gut funktioniert. Hat Witzke so ein bisschen in der Mitte die Fäden gezogen, Knorr ist nach links gegangen oder auch umgekehrt. Genau dasselbe in der Abwehr, diese Blockbildung. Also natürlich sind Köster und Johannes Goller der arrivierte Innenblock. Aber Lukas Stutzke, das ist für mich so ein bisschen so eine Geheimwaffe, könnte ich mir vorstellen, dass der so gewisse Lücken füllen wird, Stutzke und Fischer, die ja auch in Hannover zusammenspielen, die können das auch sehr gut lösen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden so Blockbildung erleben bei der WM.
Das ist ja sicherlich auch eine gute Maßnahme, denn diese Automatismen muss man dann nicht zwingend eintrainieren, wenn man weiß, wie der Nebenmann funktioniert. Und ich glaube, gerade Fischer-Stutzke ist da natürlich ein Faustpfand, was aus Hannover mitgebracht wird, genauso wie das Zusammenspiel natürlich dann offensiv mit Uscins und Fischer. Das sind natürlich Komponenten, die einen tragen können, wenn es nicht so läuft. Ne? Mhm. Glaubst du denn, dass diese Mannschaft schon in der Lage ist, dem Druck standzuhalten, der jetzt durch die Olympischen Spiele womöglich auf ihr lastet?
Ja, ich glaube, der Druck ist nicht klein. Also ich will jetzt nicht irgendwie soll nicht zu scharf klingen, aber die Deutschen haben ja bei den Olympischen Spielen im Prinzip eine gute Leistung wie ein Fünftplatzierter abgeliefert. Und dann kam der Faktor Glück hinzu. Also im Normalfall hätte man dieses Frankreich-Spiel im Viertelfinale gar nicht gewonnen. Das war ja wirklich, das war auch meine Szene des Jahres. Unglaublich, phänomenal, wie sie diese letzten Sekunden noch gerissen haben. Und dann hat sie so ein bisschen das Momentum und das Glück bis zu Silber gespült. Aber das erzeugt natürlich bei einer Mannschaft, die bei der Europameisterschaft vor einem Jahr Vierter geworden ist und jetzt Zweiter geworden ist, natürlich erzeugt das einen Druck. Also wenn man sich die letzten Titelkämpfe anschaut, also Silber bei Olympia, davor Platz 4 bei der Heim-Euro, davor Platz 5. Das ist natürlich eine Mannschaft, die nicht sagen wird, ja, uns reicht der Einzug ins Viertelfinale. Das ist ja schon folgerichtig, dass du sagen musst, wir wollen eine Medaille. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler alle davor waren. Also ich habe mit Rune Dahmke lange gesprochen vorgestern und der sagte auch, man darf nicht vom Finale rückwärts rechnen. Was er damit sagen will, ist, dass alle schon erwarten irgendwie, welche Medaille wird es denn? Obwohl noch nicht ein Ball in der Vorrunde geflogen ist. Und da sehe ich schon auch eine Gefahr. Und ich glaube, dass einerseits die Silbermedaille ein unfassbares Selbstvertrauen gegeben hat, aber zu wissen, dass man da mitspielen kann, kann eben auch bei jungen Spielern im Kopf was auslösen, dass man eben verkrampft, weil alle denken, man muss da jetzt auch mitspielen. Zum Beispiel war ja der Eisenacher Grigic, war ja auch immer sehr befreit, hat sich sehr wenig Kopf gemacht in den Testspielen jetzt, hat man gesehen, wie es eben auch sein kann, wenn bei dem nicht so viel zusammenläuft. Und ich weiß eben nicht, wie die alle ticken, gerade die jungen Spieler.
Und andererseits marschiert der verbal ganz mutig voraus und sagt, ich möchte eigentlich Weltmeister werden, deswegen frage ich dann.
Ja, genau. Du spielst auf den Auftritt im aktuellen Sportstudio an.
Ja, richtig, genau.
Fand ich auch gut. Finde ich gut, dass ich kann es nicht mehr hören, dieses wir denken von Spiel zu Spiel Mantra. Ich sage immer, diese Fußballisierung des Handballs, also diese etwas glatt gebügelten Kommentare, bei denen sich Spieler und oft ja auch die Verantwortlichen bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Ich fände es gut, wenn ein junger Spieler sagt, na, wenn ich an so einem Turnier teilnehme, dann will ich das auch gewinnen. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie vermessen sein muss oder so. Also Deutschland ist auf jeden Fall ja eine Mannschaft, die bei Olympia und davor bei der EM bewiesen hat, dass sie in den Top 5 dazugehört. Alfred Gislason sagt, wir sind näher an die Spitze herangerückt. Der sagt auch, eine Medaille ist sein Ziel. Und Juri Knorr, der ja auch immer sehr verkopft an die Sache rangeht, der sagt, wir kennen unser Potenzial, aber der macht das sehr geschickt. Er sagt, es ist auch nicht unrealistisch, dass es nicht klappt.
Ja, spätestens im Viertelfinale wartet dann doch wahrscheinlich ein großes Kaliber und dann muss man an dem Tag performen. Letztlich verfügen die Deutschen, glaube ich, über einen extrem breiten Kader dieses Jahr. Also du hast das ja gerade eben schon angesprochen mit der Blockbildung. Ich glaube, es gibt nicht so richtig unverzichtbare, zumindest für ein Spiel im deutschen Kader, wo man sagen kann, okay, wenn Goller ausfällt, dann geht gar nichts. Oder
du kannst,
glaube ich, in Einzelfällen immer einen Spieler kompensieren, der nicht performt oder eben halt womöglich auch ausfällt.
Alfred Gislason steht ja total auf Spieler, die Abwehr und Angriff spielen können. Eigentlich möchte er nur noch komplette Spieler haben, hat er aber nicht. Ich finde aber auch, dass er dieses Manko eigentlich ganz gut ausgleicht oder kompensiert hat. Man hat es zum Beispiel im zweiten Brasilien-Spiel gesehen. Er legt ja sehr viel Wert auf Christoph Steinert in der Deckung auf der rechten Seite hinten. Aber der lange Wechsel wäre dann schwierig und dann kann er eben Steinert vorne auch auf rechts außen einsetzen. Also das sind so diese kleinen Kniffe, die diese Mannschaft auch sehr variabel machen, finde ich. Ich finde auch, dass die Spielmacher zum Beispiel sind alles drei Spieler, die nicht Abwehr spielen in ihren Vereinen. Sowohl Juri Knorr nicht besonders viel, Witzke kaum, Lichtlein so gut wie gar nicht bei den Füchsen. Das sind dann eben immer Spieler, mit denen du ja auch in der Abwehr irgendwas machen musst. Und das sind manchmal so kleine Problemchen, aber ich finde eigentlich, dass er sehr viele Möglichkeiten in seinem Baukasten hat, was er mit dieser Mannschaft machen kann.
Da kommt dann natürlich auch wieder ein bisschen Rune Dahmke ins Spiel, ne? Und seine Position in der Mannschaft, die ihm natürlich hilft, dass er auch gut auf eine Halbposition decken kann. Gerade wenn man daran denkt, dass Alfred pro Spiel immer einen Spieler mindestens aus dem Kader streichen muss, Stand jetzt, solange keiner verletzt ist, könnte das Rune wahrscheinlich in die Karten spielen, dass er vermutlich dann nicht unbedingt der Außen ist, der dann neben der Bank Platz nehmen muss.
Ja, Mertens hat im Moment eine bessere Quote vorne, aber Rune ist der bessere Abwehrspieler. Und ich finde es auch immer stark, wie Rune es schafft. Also Rune ist auch ein sehr, sehr guter Spieler, was das Einlaufen angeht. Ich glaube, jetzt überlege ich gerade, hat Alfred Gislason das gesagt oder Philipp Jicher? Einer von beiden hat gesagt, Rune Dahmke ist wahrscheinlich der Spieler auf der Welt, der das am besten macht. Also als Einläufer für Unruhe sorgen, Lücken reißen. Aggressiv sein und so weiter. Jetzt bin ich gerade ganz verwirrt. Ich glaube, das werde ich nochmal nach unserer Aufnahme nochmal nachlesen müssen. Jetzt einer von beiden hat das auf jeden Fall gesagt und ich finde, das stimmt auch. Und das ist ein Fund, mit dem Rune wuchern kann, der ja auch jetzt schon auf 100 Länderspiele zusteuert. Das ist auch ein sehr bemerkenswerter Wert. Das wird er bei der WM nicht ganz schaffen, aber kommt schon in diese Sphären, was auch irgendwie unterstreicht, welche Erfahrung er mitbringt in diese Mannschaft.
Ja, genau. Er spielt sein drittes WM-Turnier mittlerweile. Damit ist er, glaube ich, dann auch schon einer der arrivierten Spieler im Team. Auch gerade, was eben halt dann so lange Turniere anbetrifft, wo es dann auch nachher auf Stimmung, auf Team Maßnahmen ankommt, da ich glaube, da hat Rune durchaus seine Stärken im Team, tatsächlich für gute Momente zu sorgen, auch mit seinem Fighting Spirit.
Wir können ja noch mal kurz skizzieren, also die Deutschen treffen in Herning in Dänemark in der Vorrunde erstmal auf Polen, die Schweiz und Tschechien. Die ersten drei dieser Vierergruppe kommen weiter, also über ein Ausscheiden müssen wir gar nicht sprechen. Und im Normalfall sollte die deutsche Mannschaft den Anspruch haben, diese Gruppe auch zu gewinnen. Und in der Hauptrunde käme man dann zusammen mit den drei besten Mannschaften aus der Gruppe B, ebenfalls in Herning. Und das sind Olympiasieger und Triple-Weltmeister Dänemark, meiner Meinung nach die absolute Übermannschaft im Moment weiterhin, sowie Italien, Algerien und Tunesien. Und auch da würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, also der erste oder zweite Platz in dieser Gruppe und damit der Einzug ins Viertelfinale sollten auf jeden Fall Pflicht sein.
Ja, da gehe ich komplett mit. Also alles andere als Platz zwei wäre, glaube ich, also zumindest aus meiner Sicht eine Riesenenttäuschung. Wenn man guckt, dass die Polen seit 2016, glaube ich, nichts mehr gerissen haben. 2007 waren sie noch ganz, ganz weit oben mit. Mhm. Die Tschechen waren, glaube ich, seit zig Jahren nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft dabei. Die Schweizer sind mit einer Wildcard qualifiziert. Bei denen fehlt mit Zehnder, Manuel Zehnder vom SC Magdeburg wahrscheinlich auch noch der wichtigste Mann. Also alles andere als ein klarer Gruppensieg und dann eben halt auch über die Mannschaften hinter Dänemark zwei weitere Siege in der Hauptrunde wäre eine Riesenenttäuschung.
Ja, das glaube ich.
Und Dänemark auch. Ist dann sicherlich ein Spiel, was Weichen stellen könnte, aber gegen die Dänen in Dänemark zu bestehen, wird sicherlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Ja, das glaube ich auch. Und dann wird es knackig, denn dann im Viertelfinale wartet ein Gegner aus dem ganzen Konglomerat Norwegen, Schweden, Spanien, Brasilien, Portugal, Japan sind da noch mit dabei, also nehmen wir mal an, Deutschland würde in der Hauptrunde hinter Dänemark Zweiter werden, dann wäre der Gruppenerste der Hauptrundengruppe mit Spanien, Schweden, Norwegen der Gegner. Also das ist dann schon ein anderes Kaliber.
Da könnte man den nächsten Gastgeber erwischen, was sicherlich auch wieder schwierig wäre, denn man würde, glaube ich, in Oslo spielen, so die Konstellation ist. Also sprich, man würde auch im Heimatland des Gastgebers spielen, was die Sache sicherlich nicht einfacher macht. Aber da kommen wir wahrscheinlich schon ein bisschen jetzt zur Richtung Glaskugel, oder?
Genau.
Wenn ich das so sehe.
Das ist ein guter Übergang jetzt zur nächsten Rubrik.
Glaskugel.
Wer wird denn Weltmeister? Sag mal.
Naja, wenn ich jetzt nicht Dänemark sagen würde, dann würde mir wahrscheinlich keiner glauben, wer dreimal nacheinander Weltmeister geworden ist, in seinem Heimatland spielt, über den besten Spieler der Welt mit Matthias Gitzel verfügt, über eine unglaubliche Breite im Kader, auf fast allen Positionen absolute Weltklasse hat mit Emil Nielsen, ein Torwart, der Niklas Landin vergessen lassen kann. Fallen mir jetzt wenig Argumente ein, nicht Dänemark zu sagen, aber vielleicht hast du ja was ganz anderes auf der Pfanne.
Nee, ich glaube sogar, wenn Dänemark zwei Mannschaften stellen würde, würden beide ins Halbfinale kommen. Also die haben so ein Reservoir an hochkarätigen Spielern, immer wieder Nikola Jakobsen, weiß nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich mit dem tauschen möchte, der liegt wahrscheinlich abends im Bett und weiß nicht, wen er nominieren soll, aber nicht, weil es so wenige gibt, wie es bei Alfred Gislason manchmal war, wenn viele verletzt waren oder abgesagt haben, sondern weil er zu viele hat. Also das ist ja unglaublich, welche Spieler, also ein Emil Madsen vom THW Kiel, der war ja bei Olympia auch nicht dabei, weil eben Dänemark auch auf der Linkshänderposition so gut besetzt ist. Insofern schließe ich mich an. Ich glaube, an Dänemark führt dieses Mal noch kein Weg vorbei. Ich glaube aber auch, dass es so ein Now-or-Never-Turnier für die Norweger ist. Also die hatten ja schon mal so eine richtige Hochzeit. 2017 und 2019 sind sie jeweils Vize-Weltmeister geworden, zweimal Silber geholt. Und diese goldene Generation, wie sie ja immer genannt wird, um Sander Sargosen, den ehemaligen Kieler, ich glaube, wenn die einmal nochmal so richtig was reißen will, dann jetzt, kann ich mir vorstellen.
Das glaube ich auch. Petter Overby hat da zum Ende des letzten Jahres ganz treffend gesagt, ja, wir sind jetzt vom Kader her im richtigen Alter, wir haben alle die nötige Erfahrung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das war der Slogan, glaube ich, 2007 der Deutschen und so ähnlich trifft es jetzt, glaube ich, auf die Norweger.
Die Höhne haben das gesungen 2007.
Genau, und ich glaube, die wissen auch, dass die Chance nicht größer wird, als dieses Jahr tatsächlich nochmal anzugreifen. Wären da nicht diese Dänen, die da im Wege stehen, würde ich die Norweger auch ganz weit oben auf der Liste haben. Denen fehlt eigentlich ja tatsächlich noch dieses ganz, ganz große Meisterstück. Du hast ja gerade gesagt, zweimal Vize-Weltmeister, einmal, glaube ich, EM-Dritter. Die Portugiesen haben es beim Fußball so ähnlich gehabt. Ich glaube, die wurden jahrelang immer hochgehandelt und haben es dann irgendwann, glaube ich, 2016 bei der Fußball-Europameisterschaft irgendwann mal geschafft. Nicht im eigenen Land, aber ich glaube, so ähnlich könnten sich das die Norweger auch vorstellen, dass es dann irgendwann zum Ende, wo es bei den meisten auf die 30 oder knapp über die 30 zugeht, dann auch endlich mal mit dem großen Titel sein soll.
Ich muss gerade an die Belgier denken beim Fußball, der ewige Geheimfavorit.
Die haben es auch nie geschafft bis jetzt.
Die haben es aber nie geschafft, nee, und die waren auch nicht so nah dran.
Ja,
ja.
Aber ich glaube auch, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel ist bei den Norwegern, nochmal endlich diesen lang ersehnten Goldtraum zu erfüllen. Und dem hängen sie, glaube ich, nach.
Wenn Norwegen natürlich in der Hauptrunde nur Zweiter wird, könnte auch da im Viertelfinale mit Dänemark schon schnell das auskommen. Ne? Das wäre dann der Gegner.
Das wäre dann wahrscheinlich tragisch. Aber so ist der Handball. Und dann hätten wir womöglich eher die Schweden oder die Spanier vor der Nase im Viertelfinale.
Ja, genau. Das könnte sein.
Mit denen wir natürlich gute Erfahrungen bei Olympia gemacht haben. Von daher wäre das oben vielleicht nicht so schlecht, wenn Deutschland auf die Schweden oder Spanier treffen könnte.
Schweden ohne Felix Klaw. Ich glaube auch ohne Bergendahl, ohne Max Dari.
Dann weiß Erik Johansson schon, was auf ihn zukommt. Viel spielen.
Auf jeden Fall. Dann gibt es ja auch immer noch die ewigen Franzosen. Die,
nach Karabatic.
Ja, genau. Frankreich nach Karabatic und nach einem enttäuschenden Olympiaturnier, das ja innerhalb von 6 Sekunden sein Ende fand gegen Deutschland. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen.
Da stand nur Köster im Weg, wie du so treffend sagtest.
Ja, genau. Kösters Fingerspitzen waren im Weg und Uschins Kaltschnäuzigkeit. Ja, das war auch gut.
Ja, mit denen ist natürlich immer zu rechnen. Also qualitativ ist der Kader der Franzosen, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Die Torwartposition war bei den Franzosen ja immer so ein Fragezeichen nach oben her. Komischerweise haben dann auch die Torhüter bei den Turnieren gar nicht so schlecht performt. Und mit Dika Mem und Remili und Prandi ist da ein Rückraum der Extraklasse am Kreis mit Tournon und Tournon, so sind sie eben super besetzt. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die Franzosen nicht ein gewichtiges Wort um die Halbfinalqualifikation mitsprechen.
Ansonsten, ja, mit den Kroaten und Domagoj Duvnjak in seinem letzten Turnier ist irgendwie auch zu rechnen, immer zu rechnen. Die spielen ja auch im eigenen Land. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Diese Weltmeisterschaft wird ja in Dänemark, Norwegen und in Kroatien ausgetragen. Insofern haben die Kroaten auch einen gewissen Heimvorteil. Auch mit Slowenien ist immer irgendwie zu rechnen. Die schleichen sich auch ein bisschen immer ran an die Weltspitze. Genau, aber nach Kroatien werde ich auch nicht reisen.
Würde bedeuten, dass die Deutschen, glaube ich, ganz schlecht abschneiden, oder? Wenn sie nach Kroatien müssten.
Genau, man darf es nicht zu laut sagen, aber in Kroatien wird der President's Cup ausgetragen. Da kommen aber nur die Gruppenvierten der Vorrunde rein. Das wird nicht passieren. Und ansonsten sind 2 Viertelfinals in Zagreb und 2 in Oslo. Und in Oslo wird dann auch alles zusammengeführt fürs Halbfinale und Finale und Platzierungsspiele.
Sprich, deine Reiseroute bleibt Herning-Oslo.
Genau, meine Reiseroute führt erstmal von Kiel nach Herning, Dänemark, Jütland, für die Vorrunde und für die Hauptrunde. Und dann komme ich für einen ganz kurzen Moment einmal wieder zurück und dann geht's in Kiel via Fähre nach Oslo. Allerdings nicht direkt nach Oslo, eigentlich war das geplant, aber die Kiel-Oslo-Fähre, die hat leider eine verlängerte Werftzeit. Darum machen wir den Umweg und fahren mit der Fähre nach Göteborg und dann mit dem Auto weiter nach Oslo. Genau.
Hört sich nach einem intensiven Januar an, aber du bist das aus der Hinrunde der Handball-Bundesliga ja schon gewohnt.
Ja, und auch aus den letzten Januarmonaten der letzten Jahre, genau. Es ist, Januar ist immer intensiv und auch wenn ich gar nicht auf dem Feld stehe. Also für die Spieler ist es auch so. Ich hatte da mit Johannes Goller drüber gesprochen. Er sagte, es gibt noch gar nicht so viele Familienväter in der Nationalmannschaft, aber für die ist das natürlich auch immer besonders fies, wenn du dann von den Kindern so lange getrennt bist. Und das ist etwas, was ich auch spüre. Das war auch schon immer so. Meine Kinder sind 9 und 15. Der 15-Jährige ist jetzt natürlich so ein bisschen aus der Papa-Trauer weg, wenn ich dann 3 Wochen weg bin, aber die 9-Jährige noch nicht. Und das sind schon immer lange Wochen im Januar. Egal, ob man Reporter ist oder ob man auf dem Feld steht oder was auch immer da zu tun hat bei dem Turnier.
Gibt es denn irgendwas, auf das du dich besonders freust? Also ich meine, Dänemark ist ja erstmal für seine Sportbegeisterung an sich bekannt, für die Handballbegeisterung erst recht. In Norwegen ist es nicht anders. Dementsprechend wird es wahrscheinlich hoch emotional zur Sache gehen, aber man fährt ja auch Richtung Norden. Es ist kalt.
Kalt. Ich finde aber, also ich mag Oslo richtig gerne. Ich war auch mit der Familie gerade letztes Jahr da. Ich finde, Oslo ist eine wirklich, wirklich tolle Stadt, hat irgendwie einen schönen Rhythmus. Ich mag da diese Area am Opernhaus, am Wasser. Ich mag die Menschen. Ich hoffe auch, dass ich da Børge Lund treffen kann. Der ist Trainer in Elverum, ehemaliger Kieler Spieler, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr Farbtupfer für das deutsche Turnier gewünscht. Also ich finde die, und damit will ich jetzt niemandem zu nahe treten, ausdrücklich, aber ich finde die Vorrunde mit Tschechien, Polen und Schweiz, die Schweiz war ja auch gerade Gegner bei der Heim-EM, die finde ich ein bisschen grau. Und das ist wirklich nicht irgendwie auf die Mannschaften gemünzt, sondern eher auf diesen Faktor, gegen wen spielt man immer wieder, gegen wen hat man gerade erst gespielt und so. Und es ist ja eine Weltmeisterschaft, also es ist eine rein europäische Gruppe. Das finde ich ein bisschen schade. Es gibt ja bei dem Turnier Mannschaften wie Guinea, Kuwait, USA, Chile, Kap Verde, Bahrain, Kuba. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr farbenfrohe Gegner gewünscht. Und auch in der Hauptrunde, da sind es dann ja Dänemark, Italien, Algerien, Tunesien. Auch das sind Gegner, die bei den letzten Turnieren immer mal wieder oder in der Olympia-Quali immer mal wieder auf die Deutschen getroffen sind. Da hoffe ich eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass Italien das schafft und die Deutschen ein Spiel gegen Italien haben mit Domenico Ebner aus der Bundesliga bekannt, dass man nochmal so ein, ja, was Buntes, was Exotisches hat.
Ist ein bisschen was Neues, ne?
Das, ja, genau.
Andererseits muss man ja auch tatsächlich sagen, die Farbtupfer sind immer schön und nett, aber sie können einen auch so ein bisschen vielleicht aus dem Rhythmus bringen, wenn man dann gegen die Kap Verden spielen muss, wo man vielleicht nur 25, 30 Minuten Gas geben muss, ehe das Ergebnis dann feststeht. Und manchmal ist es ja ganz gut, wenn man tatsächlich richtig gefordert wird, aber so von dem Anspruch her, mal was Neues zu sehen, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass da Guinea oder so durchaus mal ein netter Aspekt gewesen wäre.
Oft sind es ja auch so Farbtupfer oder so Randgeschichten. Ich weiß noch, bei Chile, ich glaube, einer von denen spielt noch, aber es gab mal ein Turnier, da war Chile dabei und da waren 3 Brüder mit dem Nachnamen Feuchtmann, die deutsche Wurzeln hatten und zum Teil auch in der Bundesliga schon oder in der zweiten Liga gespielt hatten. Wenn man dem dann mal so ein bisschen nachspürt und dann die Spieler interviewt und solche Geschichten mal nach vorne kramt irgendwie, das macht ja auch Spaß. Und darum sagte ich eben, also Domenico Ebner ist ja auch mittlerweile ein gestandener Bundesliga-Torwart. Das könnte ganz spannend werden. Und ich hoffe auch jetzt nicht, dass wir Nachrichten bekommen. Was hat er denn da gesagt mit der grauen Vorrundengruppe oder so? Nochmal, das war gar nichts gegen irgendeinen Schweizer oder Polen oder Tschechen. Ich freue mich auch auf Tomasz Mirkwar. Aber es sind eben alles Gegner, die nicht so selten auf die Deutschen treffen und die eben, und es ist eine reine europäische Gruppe, das finde ich einfach schade, das hätte ich mir anders gewünscht.
Man kennt die Spieler zwar irgendwie alle wahrscheinlich aus der Champions League oder aus dem Europapokal oder natürlich aus der Bundesliga, es sind eben halt wenig Überraschungen dabei,
ja, genau,
und die
werden
wahrscheinlich alle europäischen Handball spielen, da wird wenig Überraschendes kommen, keine Eisenacher Taktiken oder womöglich 6-0 Deckung oder was weiß ich nicht, was man nicht erwarten wird, da gebe ich dir recht, das ist, glaube ich, ja, macht uns eben halt ja auch dahin Hoffnung, dass wir alle diese Gegner dann mit unserer handballerischen Art und Weise beherrschen könnten und hoffentlich dann mit 6-0 Punkten die Hauptrunde überstehen. Die großen Stolpersteine sind da dann nicht vorhanden, weil es eben halt alles bekannt ist. Ne?
Jetzt hast du unsere gesagt, als ob du mitspielst. Hast du Alfred gesagt, du stehst zur Verfügung?
Das reicht nicht, dafür müsste ich immer, mein Gewicht stimmt, aber meine Athletik nicht.
Okay. Gut, also wir halten fest, Deutschland kommt mindestens ins Viertelfinale. Dänemark wird Weltmeister und keiner von uns reist zum President's Cup nach Kroatien.
Und hoffentlich alle Zebras gesund zurück. Ich glaube, das ist der größte Wunsch aus Kieler Sicht, dass es im Februar nicht so weitergehen möge, wie der Dezember geendet ist. So ein bisschen nach dem Prinzip, wer da ist, muss auch spielen. Mhm. Ich glaube, das würde der Zebraherde beim Restart ganz gut tun.
Das glaube ich auch.
Denn da wartet ja Magdeburg wieder. Das ist letztes Jahr nach der Europameisterschaft auch nicht ganz erfolgreich gewesen.
Das stimmt. Damit sind wir schon irgendwie beim Ausblick. Also die nächste Folge ist am 11. Februar.
Nach dem Magdeburg-Spiel.
Nach der WM, nach dem Magdeburg-Spiel. Das heißt, beim nächsten Mal können wir ganz, ganz viel über die WM sprechen und auch schon darüber sprechen, wie der THW den Restart in die Bundesliga erlebt hat. Ansonsten, wer bis dahin nicht genug THW bekommen kann, den verweise ich immer wieder gerne auf unseren Newsletter Schwarz auf Weiß, das THW-Update, jeden Donnerstag. Und bei Fragen und Anregungen und Kritik, vielleicht auch zu dem, was ich jetzt über die Vorfreude auf die WM gesagt habe, können sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne melden unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Jan Philipp, ich danke dir.
Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, finde ich auch. Und dann wünsche ich allen und dir auch eine tolle WM.
Und dir gute Reisemöglichkeiten, gute Spiele und ja, ein möglichst langes Turnier.
Ja, hoffe ich auch. Also, bis dann. Tschüss.
Ciao.